Deutschlandfunk Interview.
In diesem Jahr ist das Grundgesetz 70 Jahre alt geworden. Wer hätte gedacht, dass 70 Jahre später in Medien und Öffentlichkeit intensiv darüber diskutiert wird, ob eines der Grundrechte, die das Grundgesetz schützt, in Gefahr ist, die Meinungsfreiheit nämlich. Anlass waren mehrere Vorfälle. Zunächst hinderten linke Demonstranten den ehemaligen AfD-Gründer Bernd Lucke daran, in Hamburg seine Vorlesungen wieder aufzunehmen. FDP-Chef Christian Lindner beklagte eine Gefahr für die Meinungsfreiheit, weil ihm die Uni Hamburg einen Auftritt verwehrte. Sarah Wagenknecht von der Linken und Juso Chef Kevin Kühnert aber nicht. Und auch der ehemalige Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière wurde in Göttingen daran gehindert, eine Lesung durchzuführen. Seitdem wird heftig debattiert. Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Gibt es eine Verengung des politischen Diskurses in Deutschland? Die Aktuelle Zeit und der Aktuelle Spiegel, sie haben das Thema auf die Titelseiten gehoben. Und auch wir im Deutschlandfunk haben darüber diskutiert, unter anderem mit Christian Lindner. Wir können heute die Diskussion fortsetzen mit einem Beobachter der innenpolitischen Entwicklung, und zwar mit Navid Kermani, Schriftsteller, Publizist und habilitierter Orientalist. 2015 erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und im Jahr 2015 hat er im Bundestag eine vielbeachtete Rede zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes gehalten und da ging es natürlich auch um die Meinungsfreiheit. Guten Morgen, Herr Kermani.
Guten Morgen.
Herr Kermani, hätten Sie sich vorstellen können, dass 5 Jahre später ernsthaft diskutiert wird, ob die Meinungsfreiheit in Gefahr ist?
Ich finde, das Hauptproblem ist nicht die Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern eher, die gibt es teilweise. Man muss auch dafür sorgen, dass Politiker, öffentliche Personen auch öffentlich reden dürfen. Das muss man durchsetzen können, auch in den Universitäten, wenn es sein muss. Aber das größere Problem als Herr Lindner oder wie auch immer, sind natürlich Fälle wie Lübcke. Ne? Und damit will ich sagen, das größere Problem als die Einschränkung der Meinungsfreiheit ist die Enthemmung der Meinung. Das geht mir in der aktuellen Debatte etwas zu kurz.
Jetzt wieder unterfüttert auch durch die neuen Drohungen gegen Cem Özdemir und Claudia Roth.
Zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das betrifft ja nicht nur Deutschland, dass einfach durch die technologische Entwicklung heute jeder immer alles sagen kann, was er will. Und das führt natürlicherweise zu einer Verrohung. Der Mensch ist ein Tier, dessen Wildheit durch Zivilisation, durch Kultur, Religion, Sitte, Gesetz eingehegt wird. Aber wenn man menschlichen Trieben freien Lauf lässt, dann wird es dunkel. Und Freiheit ist nicht immer alles sagen zu dürfen. Zur Freiheit gehört, dass man für sein Wort auch zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn es andere verletzt. Und das ist für mich als Schriftsteller auch ein tägliches Problem. Das nervt mich auch, weil ich zum Beispiel das Persönlichkeitsschutzrecht einhalten muss. Ich kann nicht alles schreiben, aber im Netz kann man alles schreiben. Das ist ein riesiger öffentlicher Darkroom. Und dieses Austoben ist natürlich widerlich und auch gefährlich und gefährdet die Demokratie, zu der eine freie, aber doch auch geregelte Öffentlichkeit gehören. Siehe USA, siehe Brasilien, siehe Brexit, siehe eben auch Fälle wie Lübcke. Zwischen Öffentlichkeit und Anonymität ist ein Widerspruch und das geht nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Man soll alles frei sagen dürfen. Man muss es sozusagen auch unterschreiben. Man muss dazu stehen, was man sagt.
Herr Kermani, Sie haben es ja gerade eben schon angedeutet. Politiker dürfen teilweise nicht an der Uni auftreten. Aktivisten protestieren die Buchlesung eines ehemaligen Ministers. Die Frage ist ja in der Tat, ob dadurch wirklich die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Kann man das denn so sagen oder gehen wir damit der Erzählung von Rechtspopulisten auf den Leim, die unauffällig behaupten, es gäbe sowas wie eine Meinungsdiktatur?
Also ich finde auch, es gibt zunehmend Sprechverbote und Sprechregelungen, die finde ich auch, die stören mich auch und die halte ich mich auch nicht alles, aber muss mich auch nicht dran halten. Es gibt diese Verengung dessen, was man sagen soll und wie genau man es sagen soll.
Wo gibt es diese Sprechverbote?
Naja, es gibt Sprachregelungen. Also zum Beispiel in Universitäten darf man nicht mehr sagen Studenten, man muss sagen Studierende. Und da will ich ein konkretes Beispiel nennen. Ich, wenn ich in die Universität gehe, kann sagen Studenten oder Studenten und Studentinnen. Aber ein junger Wissenschaftler, der jetzt beginnen würde mit seiner Karriere, der hätte ein riesiges Problem, wenn er sich diesem falschen deutschen Wort Studierende verweigert. Und der würde wahrscheinlich keine Karriere mehr machen können in Deutschland. Und da beginnt es schon auch problematisch zu werden, dass man bestimmte Sprachregelungen einfach mitmachen muss, wenn man im bestimmten Berufen ist, nicht generell. Ich kann ja außerhalb dieser Betriebe geht das ja. Aber ich finde schon, das ist ein Problem, aber ich finde es auch nicht so gravierend wie vieles andere, was im Augenblick in Deutschland uns bewegt und was ja eben auch zu konkreten Taten führt oder eben auch in anderen Ländern zu einer Gefährdung des demokratischen Gemeinwesens.
Jetzt ist es aber trotzdem auf der anderen Seite auch so, es gibt eine Allensbach-Umfrage, die ja jetzt auch häufig zitiert wurde, wonach 63% der Deutschen sagen, man müsse aufpassen, zu welchen Themen man was sagt. Und die Shell-Jugendstudie wurde jetzt auch häufig zitiert, 68% der Jugendlichen sind der Meinung, in Deutschland dürfe man nichts über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Man könnte aber auch sagen, es ist ganz gut, dass es noch Tabus gibt.
Ja, und ich finde das vollkommen richtig, dass man, wenn man sich öffentlich äußert, sich überlegt, was man da sagt und nicht einfach nur drauf losplappert. Das ist ja auch ein Problem der Medien, dass wir andauernd immer mehr Meinung haben, immer Sendungen, in denen Leute irgendwie ihre Meinung sagen, ohne dass sie viel wissen darüber, dass irgendwie jeder zu allem befragt wird. Also da finde ich, dass jeder, der sich öffentlich äußert, sich klar sein muss, das ist etwas anderes, als am Küchentisch zu reden oder am Stammtisch zu reden. Und insofern finde ich diese 63%, wenn man sich diese Umfrage auch genau anschaut, wie die Frage gestellt worden ist, wäre sie ein bisschen anders gestellt worden, wäre auch eine ganz andere Zahl herausgekommen, über die dann aber leider keine Titel mehr veröffentlicht werden können.
Mhm. Trotzdem sagen ja viele, der Diskurs ist eingeengt. Viele haben so ein Gefühl, die sozialen Kosten, die seien zu hoch. Das hat auch Christian Lindner in der vergangenen Woche bei uns im Deutschlandfunk gesagt, in Form von gewaltigen Shitstorms im Netz beispielsweise. Haben Sie trotzdem auch Verständnis für diese Wahrnehmung?
Ja, absolut. Also dieses Shitstorm, das ist ja das, was ich auch sage. Das ist ja alles ein Phänomen, dass Menschen anonym sich alles erlauben, alle Beleidigungen und das natürlich auch vor allem für die Menschen, die an vorderster Front stehen. Also etwa gar nicht mehr so sehr die ganz berühmten Politiker oder ganz berühmten Autoren, sondern eben Lokalpolitiker, Lokaljournalisten, die sich dann schon überlegen, also wollen sie sich das antun, wenn sie etwa über ein bestimmtes Thema schreiben, wollen sie sich antun, dass sie Telefonterror im Internet beleidigt werden, dass ihre Kinder bedroht werden. Das ist ein Problem, das sehe ich absolut. Aber ich finde, es ist kein Problem der Meinungsfreiheit, sondern eher ein Problem der Enthemmung, also eines öffentlichen Diskurses, der sich an keine Regeln mehr hält. Und ich selbst kann nun wirklich ein Lied davon singen, wie sich das anfühlt, wenn man da so beleidigt wird.
Sie werden ja auch von Islamisten bestimmt bedroht. Sie stehen auf Todeslisten auch, sagten Sie gerade auch noch mal. Auch ein CDU-Abgeordneter, der hat den Plenarsaal verlassen, als Sie als deutsch-iranischer Staatsbürger im Bundestag über das Grundgesetz gesprochen haben. Wie gehen Sie damit um?
Also ich habe vor vielen Jahren beschlossen, dass ich einfach nicht mehr im Internet erreichbar bin. Es gibt schon viele Jahre keine E-Mail-Adresse mehr. Man kann vielleicht Verlage anschreiben, aber das wird gar nicht an mich weitergeleitet. Man muss mir Briefe schreiben und das war ein entscheidender Sprung. Also seitdem ist das massiv zurückgegangen, denn derjenige, der Briefe schreibt, allein schon die Form, die analoge Form, die scheint Menschen zu entweder davon abzuhalten, weil sie nicht sofort dem spontanen Reflex nachgeben können, oder scheint irgendwie auch zu etwas Zivilisierendes zu haben. Selbst Menschen, die kritisch auf Dinge reagieren, das ist ja auch völlig in Ordnung, schreiben das in einem Ton, der jedenfalls okay ist, wo man antworten kann. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist für Politiker wahrscheinlich nicht möglich.
Das heißt, Sie würden sagen, Herr Kamani, die sozialen Netzwerke, das Internet, die schaden mehr, als dass sie nutzen, was die Demokratie angeht?
Ja, und vor allem dann, ja, sie sind jedenfalls ein Problem. Ich will das jetzt nicht abwägen, aber wenn ich dann auch sehe, wie autoritäre Staaten, ich komme gerade aus China, wie die sagen, was dann passiert, wenn dieser öffentliche Darkroom, wenn dieses Internet auch noch kontrolliert werden kann durch staatliche Instanzen, dann ist es natürlich endgültig ein Problem geworden. Aber ich will das auch nicht nur dem Internet, ich bin ja auch nun da kritisch genug, aber das ist nicht nur ein Problem des Internets. Wenn Sie sich anschauen, dass die beiden Staaten, die 2003 unter massiven Lügen in den Irakkrieg gezogen sind, heute von Nationalisten, von Populisten regiert werden, die mit der Wahrheit einen sehr ungenauen Umgang haben, dann ist das kein Zufall. Und die beiden Staaten, die damals den Krieg verweigert haben, werden immer noch relativ, ja, sagen wir, von der politischen Mitte regiert. Also auch solche Zusammenhänge gibt es. Wenn man die Lüge in den öffentlichen Diskurs einführt, wie in England, wie in Großbritannien, wie in den USA, lange vor Trump, lange vor Johnson, dann wird dieser politische Diskurs langfristig geschadet, wenn diese Lügner nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wie es im Falle von Tony Blair und George W. Bush geschehen ist.
Und in die innenpolitische Entwicklung in den USA ist ja auch vielsagend in der Hinsicht. Ich möchte mal ein Beispiel von meiner Seite aus erwähnen. Ich hatte bei der Landtagswahl in Thüringen berichtet, die frischen Zahlen und Analysen geliefert von Infratest in DIMAP, und in dem Zusammenhang hatte ich gesprochen von der rechtspopulistischen AfD. Und da hat auf Twitter ein Nutzer oder eine Nutzerin ohne Klarnamen gesagt, der Deutschlandfunk verharmlose die AfD. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich die demokratischen Kräfte gegenseitig an die Gurgel gehen und die lachenden Dritten sind die Rechtspopulisten und die Rechtsextremen?
Also erstmal finde ich, dass Sie sagen dürfen sollen, dass die AfD eine rechtspopulistische Partei ist. Und ich finde auch, die Twitterin oder soll auch sagen dürfen, dass Sie das verharmlosen. Also das ist ja der Streit. Zur Meinungsfreiheit gehört, dass Herr Höcke alles sagen dürfen soll, was noch gegebenenfalls geschützt werden soll, dass er das öffentlich sagt. Aber er muss sich dann eben auch Faschisten nennen lassen dürfen. Also das ist einfach, der Demokratie besteht aus Streit. Und wir müssen die Meinungsfreiheit weit, weit auslegen. Wir haben die alle, bei allem, das tut oft weh, aber jede zu große Einschränkung der Meinungsfreiheit führt ins Verderben. Dann landen wir in autoritären Strukturen, die wir nicht haben wollen. Also man muss auch, die tut weh und das muss man auch aushalten, aber man muss auch vor allem versuchen, ja, das, was ich auch versuche und immer auch nicht immer gute Erfahrungen habe, natürlich die persönlichen Begegnungen zu suchen. Das heißt, wenn Sie der gleichen Twitterin oder dem gleichen AfD-Abgeordneten, den Sie vielleicht kritisieren, persönlich begegnen, das ist ja mein Job als Reporter, ich gehe auf Menschen zu und dann mache ich die Erfahrung, dass die gleichen Menschen, die mir vielleicht eine beleidigende Mail, wenn sie das könnten, schreiben würden, im persönlichen Gespräch, dass das fast immer möglich ist. Und da rede ich mit Islamisten, habe mit Taliban gesprochen, ich gehe zur AfD und bin eigentlich doch jedes Mal überrascht, dass ein Gespräch trotz größter Meinungsunterschiede in der persönlichen Begegnung, wenn man nicht gerade gefilmt wird dabei, doch eigentlich fast immer möglich ist und man sich dann immer sagen lassen muss, ja, Sie sind ja nicht gemeint. Aber dann kann man ja auch sagen, dass warum man sich gemeint fühlt, wenn der Vorsitzende der Partei eben gegen die Migranten, gegen die Muslime, gegen die Boatengs, neben denen in Deutschland nicht wohnen will, hetzt.
Ganz kurz noch, Herr Kamani, 23,4% haben in Thüringen die AfD gewählt, trotz des Spitzenkandidaten Björn Höcke oder gerade wegen ihm. Aber man muss auch sagen, rund 75% haben es nicht getan. Jetzt sagen viele, diese 75% müssen gestärkt werden. Wie?
Ich bin ja kein Politiker, ich kann nicht sagen, wie sie gestärkt werden. Und es ist auch nicht die Aufgabe der Medien, jetzt eine bestimmte Meinung zu stärken oder zu sagen, das sind jetzt unsere Leute. Aber natürlich ist das ein politischer Kampf, der aufgenommen werden muss. Man muss, ich finde, die Vorstellung von der AfD, eine Partei, deren Vorsitzender den Faschismus, den Nationalsozialismus für einen Vogelschiss der deutschen Geschichte hält, muss natürlich demokratisch bekämpft werden. Und da wünsche ich mir mehr Anstrengungen, aber das geht auch. Ich meine, es gibt ja auch Beispiele, wo man es schafft.
Navid Kamani war das live hier im Deutschlandfunk. Wir haben gesprochen über die angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Diskussion darum in Deutschland und die medienpolitische Diskussion darum. Herr Kamani, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und im CH Beck Verlag, da ist dieser Tage erschienen, sein neuestes Buch, Titel Morgen ist da. Das ist eine Sammlung seiner Reden. Herr Kamani, danke Ihnen und Ihnen einen schönen Tag.
Ja, bitteschön.